Leute, herzlich willkommen. Es ist wieder 125er James Podcast Zeit. Ihr habt richtig eingeschaltet. Wir sind bei Folge 26 und bei mir ist wieder der Moritz. Moritz, herzlich willkommen.
Guten Tag. Natürlich bin ich auch wieder mit von der Partie. Wir haben ein spannendes Thema für euch vorbereitet, Jens.
Genau.
Ich freue mich.
Und zwar sind wir quasi jetzt in der Saisonstartphase. Und was macht man so? Wir haben jetzt lange warten müssen, oder die meisten von uns. Wann können wir wieder loslegen? Und vielleicht, bevor es dann wirklich losgeht mit den ersten Kilometern, haben wir vielleicht noch was zu schrauben am Motorrad. Und wir wollen heute mit euch ein bisschen über Werkzeug sprechen.
Yes. Werkzeug gibt's ja relativ viel, was man da fürs Motorrad haben kann. Ich habe bei meiner Recherche tatsächlich, bin ich da auch auf ganz neues Werkzeug gestoßen, was ich vorher noch gar nicht kannte.
Jetzt fragen wir uns, woran das liegen könnte, aber das erklärt uns Moritz bestimmt
das
gleich.
Das liegt daran, dass ich wirklich eine komplette mechanische Niete bin. Ich bin quasi fast genauso Einsteiger wie manch frischer 125er-Fahrer da draußen. Deswegen werde ich mich heute auf deine Expertenexpertise natürlich stützen und dich ausquetschen.
Natürlich. Ganz wichtig ist natürlich, wenn wir schon über Werkzeug sprechen, wir wollen euch auch so ein bisschen an die Hand geben, welches Werkzeug braucht ihr für welche Arbeiten? Und natürlich ist klar, wir reden jetzt nicht darüber, wie ihr irgendwie einen Kolben austauscht oder Getriebe wechselt, sondern wir halten uns an Arbeiten, von denen wir der Meinung sind, natürlich, dass man die selbst erledigen kann. Allerdings können wir euch das nur mit an die Hand geben, weil wir denken, diese Arbeiten sind selbst zu machen. Wir können natürlich keine Haftung für euer Schrauben oder für euer Werkzeug übernehmen. Also im Zweifel, guckt nochmal irgendwo in Werkstatthandbücher, die es gibt, fragt beim Händler nach, guckt auf YouTube, da gibt es auch ganz, ganz viele Erklärungen, wie man manche Sachen schraubt. Und wir wollen jetzt einfach nur gucken, wir gehen ein paar Schrauber-Sachen durch, die man am Bike verändern kann, auch wenn man 16 bis 18 Jahre alt ist und gerade 125er fährt. Und wir bereden natürlich dann auch mit euch, welches Werkzeug ihr braucht.
Yes.
So ist der Plan zumindest für heute, für diese Folge.
Das klingt doch klasse. Wollen wir gleich einsteigen mit den üblichen Arbeiten, die man denn so alleine erledigen kann?
Ja, hau rein.
Oder hau raus. Da kommt ja sofort der Ölwechsel zum Beispiel in meinen Kopf.
Ja, Ölwechsel ist so eine Sache, gehört auf jeden Fall zu den Schraubertätigkeiten, wo ich sagen würde, kann man gut alleine machen, weil man relativ wenig falsch machen kann. Also lass uns darüber reden, was braucht man? Was würdest du sagen, was braucht man auf jeden Fall, egal was für ein Ölwechsel man macht?
Natürlich Öl. Ich habe tatsächlich auch schon mal einen Ölwechsel gemacht. Ja. Das ist aber dann auch wirklich mein mechanischer Horizont nach Kette spannen natürlich.
Okay, also Ölwechsel natürlich klar. Ihr braucht natürlich, wenn ihr das Öl aus dem Motor rauslasst, ja,
braucht ihr neues Öl.
Das neue Öl, was ihr danach wieder reinkippen müsst, weil einen Motor ohne Öl zu betreiben, ist eine wirklich ganz schlechte Idee.
Echt, warum?
Ja, ich glaube, die Schmierung Metall auf Metall,
ja,
das geht nicht gut. Nein, Ölwechseln. Also was ihr wirklich auf jeden Fall braucht, ist ganz profan, ihr braucht irgendwas, wo ihr das Öl reinlaufen lassen könnt.
Sie.
Einfach so die Karre irgendwo hinstellen, über einen Randstein und rauslaufen lassen. Ganz, ganz blöde Idee. Ein Tropfen Öl und viele tausend Liter Wasser sind kaputt. Machen wir natürlich nicht. Deswegen irgendwie eine Ölauffangwanne, die gibt's bei den großen Zubehöranbietern wie Polo, Louis und so weiter, kostet, glaube ich, einen Zehner, kann man reinlaufen lassen. In diesen Wannen passen meistens 10 Liter rein. Mhm. Das reicht für alle 125er lässig aus. Und ihr könnt nachher das Öl einfach wieder in die leeren Öldosen quasi reinfüllen und dann da zurückgeben, wo ihr es gekauft habt. Also Ölauffangwanne essentiell.
Absolutes Muss und auch relativ günstig zu kriegen, glaube ich. Gibt es ja auch spezielle für Motorräder mit so Aussparungen drin.
Mit der Mulde drin, genau.
Genau.
Und dann mein zweiter heißer Tipp, und das sage ich, weil ich glaube ich gefühlt schon hunderte Ölwechsel gemacht habe, besorgt euch alte Tücher und irgendwie eine Papierrolle und sowas, weil ihr könnt eigentlich so sauber arbeiten, wie ihr wollt. Es gibt immer ein Spritzer Öl irgendwie daneben und der ist dann auf dem Boden gleich so ein hässlicher Fleck und das wollen wir alle nicht, deswegen schnell wegwischen, am besten ein bisschen Bremsenreiniger auch zur Hand haben, damit das keine Spuren hinterlässt. Also das wäre so die Basis, die man haben sollte, damit dann praktisch wirklich das Öl zu 100% in der Ölwanne landet. Und dann ist jetzt die nächste große Frage, hey, wie sieht denn euer Motorrad eigentlich aus? Wo ist der Ölfilter? Es gibt Ölfilter, die von außen ans Motorgehäuse geschraubt werden und es gibt Ölfilter, die in dem Motorgehäuse sind. Bleiben wir bei denen, die innen drin liegen, ist zum Beispiel bei manchen KTMs so, dann müsst ihr einfach das sozusagen diesen Ölfilterdeckel losschrauben. Bei KTM sind es oft zwei Torx-Schrauben, die aber außen auch praktisch einen Sechskant drauf haben. Also ihr könnt dann einfach eine Torx nehmen oder eine 10er Nuss ist es, glaube ich, und den Ölfilter rausschrauben. Also das ist auch einfach, neuer Ölfilter rein, neuer Dichtungsring, fertig. Easy. Außenliegende Ölfilter, spannenderes Thema, theoretisch einfacher. Was machen wir da? Hast du eine Idee?
Da brauchen wir natürlich hier den passenden Aufsatz für unseren Ölfilter, wa?
Genau, da gibt's,
wir den losschrauben können.
Genau, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also ideal wäre es, wenn ihr so eine große Patrone außen drauf sitzen habt. Dafür gibt es auch Ölfilterschlüssel, die genau darauf passen. Hat aber den kleinen Nachteil, wenn man Motorrad mal wechselt, man müsste sich immer den passenden Ölfilterschlüssel für seinen Ölfilter kaufen. Mhm. Es gibt eine zweite Alternative, das ist ein sogenannter Riemenschlüssel, den kann man praktisch um den Ölfilter spannen und über die Spannung wird dann praktisch dafür gesorgt, dass man ihn losschrauben kann. Auch relativ günstig, für den Anwendungsfall perfekt. Wer es noch günstiger mag, hört jetzt hin, aber auch weg. Es gibt noch so einen Tipp, der ist nicht so gern gesehen, aber funktioniert auch ziemlich gut. Man nimmt einen langen Schraubendreher, etwas Gewalt und haut ihn einfach quer durch den alten Ölfilter. Und über diesen Hebel könnt ihr ihn dann auch meistens losdrehen. Zwei Sachen dazu natürlich, wenn ihr den Ölfilter nochmal wiederverwenden wollt, macht ihr das natürlich nicht.
Schwierig mit
Loch. Weil durch die extra zwei Löcher ist das halt nicht so perfekt. Und ich sage auch noch gleich dazu, es kann passieren, wenn der Ölfilter fester sitzt, dass ihr quasi einfach nur ein großes Loch in den Ölfilter reißt, der aber trotzdem nicht abgeht. Deswegen ist eine Möglichkeit, ihn loszubekommen, wenn man nichts Passendes zur Hand hat. Aber es gibt natürlich schönere Sachen, um ihn loszubekommen. Und wenn ihr den los habt, einfach zur Seite legen, austropfen lassen und den neuen Ölfilter einfach handfest anschrauben, handfest und meist ein bisschen, so fest werden Ölfilter gar nicht gemacht. Vorher die Dichtung ein bisschen mit Öl einreiben und dann seid ihr da schon durch. Kommen wir aber noch zur Ölablassschraube.
Yes.
Also jedes Motorrad hat mindestens eine, ab und zu sogar zwei.
Zwei Stück sogar gleich.
Ja, je nachdem, was du für eine Ölkreislauf hast, also wenn du zum Beispiel Trockensumpf hast, dann ist es oft so, dass du noch eine zweite hast und so weiter. Bei meiner 96er SMCR ist zum Beispiel so, da gibt es zwei Schrauben, gibt es auch zwei Ölfilter.
Ah,
also
okay.
Von daher, da hat man mal ein bisschen mehr Arbeit mit dem, aber bei den meisten Nassumschmierungen habt ihr einfach unten drunter unter dem Motor die Ölwanne, wo sich das Öl sammelt. Da auch ganz wichtig, damit das Öl besser rausläuft aus dem Motor. Es hat immer eine bestimmte Viskosität. Bei kaltem Motor ist es dickflüssiger, bei warmem Motor ist es dünnflüssiger. Damit mehr rauskommt, empfiehlt es sich halt, einfach den Motor etwas warm laufen zu lassen, bevor ihr das Öl ablasst, weil dann ist es dünnflüssiger und es kommt mehr aus dem Motor raus. Ölablassschraube rausdrehen, ein bisschen mit Gefühl. Aufpassen, dass wenn ihr sie rausdreht, am besten immer natürlich irgendwelche Gummihandschuhe anziehen, weil so toll ist das Öl nicht für die Hände. Darauf achten, dass die Schraube euch beim Rausdrehen natürlich nicht in die Ölwanne reinfällt. Wenn wir diese beschriebenen nehmen, die mit der Mulde und so weiter, dann haben die meist nur einen kleinen Einlass, sprich, da wabbert nachher die Schraube irgendwo drin rum und ja, ist halt doof wieder rauszukriegen, sagen wir es mal so. Deswegen aufpassen. Bei der Schraube nachher darauf achten, die hat meist einen Dichtring drauf. Wenn ihr natürlich das Öl abgelassen habt, die neue Schraube wieder mit einem neuen Dichtring versehen. Da müsst ihr gucken, welche Größe der hat. Nicht einfach umdrehen, am besten ist es halt neuer Dichtring. Und welches Werkzeug ist wirklich ganz, ganz wichtig, wenn man die Ölschraube wieder festmacht?
Eine Ratsche, ein Drehmomentschlüssel.
Mensch. Ein Drehmomentschlüssel, weil das Gewinde der Schraube ist meistens härter als die Ölwanne. Und da ist es wirklich so, nach fest kommt dieses berühmte Ab. Und ein Ab in der Ölwanne ist halt ziemlich blöd, weil da müsst ihr die ganze Ölwanne abschrauben, ihr müsst das Gewinde nachschneiden, wenn es geht, wenn es nicht geht, einen Helikol-Einsatz einsetzen, also neues Gewindeeinsatz ausbauen und so weiter. Es ist viel Geschiss, deswegen, wir haben über Werkzeug gesprochen, wir wollen über Werkzeug sprechen. Ein Werkzeug, was ihr zwingend braucht, wenn ihr zum Beispiel ein Ölwechsel machen wollt, ist ein Drehmomentschlüssel. Man kann natürlich auch die Ölablassschraube nach Gefühl anziehen, nur Gefühl kann auch halt zu fest sein. Und dann ist halt doof. Und ich sage euch immer, die Schraube verliert nicht, es verliert das Gehäuse. Und das ist halt blöd. Richtig. Deswegen Drehmomentschlüssel, da gibt es jetzt wirklich keinen Tipp so budgetmäßig, weil ihr wollt natürlich einen, der möglichst genau anzeigt. Ihr braucht meist für die Ölablassschrauben so ein Drehmoment zwischen 10 und, sag ich mal, 25 Newtonmeter. Das wäre eher ein kleinerer Schlüssel. meiner Empfehlung nach bräuchte man, wenn man mehr schraubt, zwei. Einmal so einen für die kleinen Drehmomentangaben, so von 0 bis 20 und einen so von, sage ich mal, 10, 20 bis 100 Newtonmeter. Dann ist man eigentlich für alles am Motorrad gerüstet, wobei es wichtiger ist, dass man diese geringen Newtonmeter, die man hat, vernünftig anzieht, weil man da durchaus manchmal dazu neigt, etwas zu doll zu ziehen. Und dann ist halt immer blöde.
Verstehe. Ja. Also hinter die Ohren schreiben, nach fest kommt ab, passt auf euer Gehäuse auf, Leute.
Ja, auf jeden Fall, ja, ja. Aber deswegen, aber sonst, wenn ihr das so ein bisschen beobachtet, vielleicht könnt ihr euch auch vom Kumpel oder Nachbarn oder irgendwoher einen Drehmomentschlüssel leihen, dann ist das Werkzeug, was man für einen Ölwechsel braucht, relativ schnell umrissen. Wie gesagt, ihr müsst gucken, wie der Ölfilter festgemacht ist. Außenliegend haben wir erklärt. Wenn es innenliegend ist, braucht ihr Imbusschlüssel oder Torx-Schlüssel, vielleicht einen kleinen Knarrenkasten oder eine kleine Nuss und dann praktisch noch die entsprechende Nuss und eine Knarre für die Ölablassschraube. Das heißt, unterm Strich, wenn ihr einen Knarrenkasten habt, ich zum Beispiel habe einen 3/8 Zoll vom der Marke Lewis, benutze ich schon ziemlich, ziemlich lange, ist jetzt kein High-Performance-Werkzeug, aber für diese gängigen Schrauben bis 24er Nussgröße taugt mir der wunderbar. Der geht runter bis 8er Nuss, also mit dem könnt ihr super viel am Motorrad schon schrauben. Ich habe dann noch einen zweiten Satz, der geht hoch bis zu einer 32er Nuss, aber mit dem Werkzeug kommt ihr schon ziemlich, ziemlich weit und den gibt es ab und zu da auch im Angebot. Also von daher, der macht in meiner Meinung nach erstmal nichts falsch. Mhm. Wenn ihr natürlich keine Eigenmarke nehmen wollt, dann guckt nach was zum Beispiel von Proxon. Nein, wir werden von niemandem gesponsert. Das ist einfach nur die jahrelange Schraubeerfahrung. Nehmt nicht das ganz günstige Zeug, was ihr irgendwo im Baumarkt, sag ich mal, fast hinterhergeschmissen bekommt, sondern so ein bisschen Qualität sollte es sein. Dann macht es mehr Spaß. Achtet auf eine feine Verzahnung. Und dann kann man mit kleinem Werkzeug da schon relativ viel machen, wie zum Beispiel einen Ölwechsel. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr. Ich frage mal den Moritz gleich so, Austausch, Brems- und Kupplungshebel, was man immer gerne macht, so manchmal bling-bling-mäßig, manchmal um die Ergonomie zu verbessern. Wie sieht's bei dir aus? Hast du schon mal gemacht?
Das war tatsächlich, glaube ich, meine erste Modifikation an meiner 125er ja. damals. Aber natürlich habe ich direkt auf die entsprechende ABE und sowas geachtet. Ich hatte da auch Kumpels, die haben sich dann irgendwelche Billig-Kupplungs- und Bremshebel dran gemacht. Würde ich niemandem empfehlen. Das sind wirklich sehr, sehr essentielle Teile. Wenn die abbrechen, dann seid ihr ganz schön blöd dran. Da braucht es ja meistens auch relativ wenig. Also meistens eben nur eine Nuss oder einen Schraubendreher.
Genau, also meistens ist es so, dass diese Schraube, die den Brems- oder Kupplungshebel hält, von unten mit einer Nuss gesichert ist. Das ist im Regelfall eine 8er oder 10er Nuss. Also ihr braucht eine kleine Knarre oder einen kleinen Gabel, Ringschlüssel in dieser Größe. Dreht die Nuss erst los, weil die praktisch nur die Schraube von unten sichert. Und wenn die unten los ist, dann dreht ihr von oben die Schraube raus. Das ist entweder auch meist ein Sechskant oder halt Schlitzschraube meistens. Und Schlitzschraubendreher, würde ich sagen, braucht ihr eh einen großen und einen kleinen. Genauso wie einen großen und einen kleinen Kreuzschlitz. Und dann seid ihr gut bewaffnet für diese ganzen Arbeiten und einfach die Schraube raus. Und im Regelfall kann man dann den Kupplungs- und Bremshebel einfach abnehmen. Ab und zu, wenn man tauscht, muss man dann noch die Hülse vom alten Bremshebel in den neuen Bremshebel reinpressen. Die haben meist so eine Hülse drin, praktisch da, wo die Schraube läuft, nicht in jedem Fall. Aber auch das ist mit relativ kleinem Aufwand gemacht und schon habt ihr die Hebel gewechselt. Also Brems- und Kupplungshebel tauschen, sage ich mal, in 90% aller Fälle eine Aufgabe von 5 Minuten.
5 Minuten. Aber es gibt ja dann auch den Fall, dass man manchmal dann Spiel hat in den Hebeln drin. Wo sagst du, wo wird es bedenklich quasi?
Das ist ja so ein bisschen tricky, weil ihr müsst ja ein bisschen überlegen, wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Hebel original dran habt, der keine Verstellung hat, dann ist das einzige Spiel, was entstehen kann, an der direkten Verschraubung vom Hebel zur Armatur. Das ist ja die einzige Schraube, die da ist. Und da ist meist relativ wenig Spiel. Dann gibt es natürlich noch bei verstellbaren Hebel die Verstellung halt, die dann auch nochmal durch eine Extraschraube gesichert ist, ja. Und da ist ab und zu schon ein bisschen Spiel dabei. Ich sag mal so, wenn der Hebel natürlich an dieser Stelle irgendwie schräg nach unten weghängt, dann wäre es mir natürlich zu viel. Das ist immer so ein bisschen Auslegungssache. Man kann dann hingehen, wenn man möchte. Es gibt ganz, ganz dünne Beilagscheiben. Also wirklich richtig, richtig dünn. Und damit halt praktisch dann an diesen Stellen entsprechend dieses Spiel ausgleichen. Also indem man dann einfach diese Beilagscheiben dann zwischen den Hebel, den verstellbaren Hebel und die Verankerung dann dazwischen schiebt und dann kann man das ein bisschen ausgleichen, muss man halt gucken. Aber im Regelfall sind diese Hebel ja relativ bis sehr gut verarbeitet, sodass das eigentlich nicht auftritt.
Genau, meistens passt es ja für die entsprechende Maschine dann sehr gut. So, wollen wir weitermachen bei kleineren Schräubchenarbeiten? Gibt ihr zum Beispiel auch Verkleidungs- und Plastikteile, die man dann ab und zu wechseln muss? Vielleicht auch mal nach einem Umfall oder sowas? Ich will jetzt nicht sagen, dass mir das vielleicht auch schon mal passiert ist, aber da musste ich dann eben auch vielleicht ein Verkleidungsteil auswechseln. Gibt es da irgendwas Besonderes zu beachten? Was brauche ich?
Also Verkleidungsteile ist halt meistens so, dass es ein bisschen davon abhängt, was für einen Hersteller ihr fahrt. Im Regelfall sind das auch kleine Torx- oder Imbusschrauben. Also einfach so ein Torx-Schlüsselsatz und so ein Imbusschlüsselsatz würde ich auch als Grundausstattung empfehlen. Das braucht ihr einfach immer, weil meiner Erfahrung nach ist es halt nichts döver, als wenn ich mit dem Schrauben irgendwo anfange und dann an eine Stelle komme, wo ich mit Werkzeug nicht mehr weiterkomme. Also sprich, wenn ihr mit einmal eine Torx-Schraube, die bei zum Beispiel bei vielen KTMs und ich meine 125er Dukes und Co. sind oft verkauft, die bei vielen KTMs Standard sind, also brauche ich einfach dafür das Werkzeug. Sonst komme ich halt nirgendwo richtig weit. Mhm. So, und Verkleidungen sind einfach im Regelfall durch diese Schrauben gesichert, ab und zu mal ein Kreuzschlitz oder ein Schlitz. Alle mit relativ kleinen Schrauben, nichts Wildes. Spannend werden nur bei vielen Japanern diese Plastikclips, die dann praktisch irgendwie Loch auf Loch verbinden und sich hinten dann quasi beim zweiten Loch so ein bisschen auseinanderdrücken. Da gibt es den Trick natürlich, wie kriegt man die raus? Die meisten kann man noch so ein Stück weit weiter reindrücken und dadurch lösen sie sich wieder. Oder man muss ja gucken, dass man diesen Pin, den man reindrückt, mit einem ganz feinen Schraubendreher so ein bisschen raushebelt, dann geht es auch raus. Auch da ist es wichtig, je nachdem wie verschachtelt so ein Motorrad aufgebaut ist, gerade so Sportler oder so, neigen dazu, dann diese Verbindung auch mal zu verstecken. Und man wundert sich die ganze Zeit, hey, ich habe doch jetzt alle Schrauben gelöst. Verdammte Axt, jetzt muss doch mal dieses Ding abgehen. Mhm. Irgendwo gibt es da meist noch so eine kleine Verbindung. Oft auch nur so gesteckt, wo gar keine Schraube drin ist. Sollte man gucken, weil abgebrochen ist abgebrochen. Und deswegen ruhig Blut. Man braucht super wenig Werkzeug dafür. Also wenn man halt so eine kleine Ausstattung hat, ich habe es gerade schon gesagt, den kleinen Schlitzschraubendreher, um dann so ein bisschen rumzupokeln ab und zu, da ist man gut dabei. Und mehr braucht es nicht, aber Sorgfalt. Und gucken, dann sollte man das gut hinbekommen. Verkleidung ist wirklich meist kein allzu großes Hexenwerk.
Hexenwerk ist ein gutes Stichwort, denn der nächste Tagesordnungspunkt, der hier unten steht, der kam mir immer wie ein ziemliches Hexenwerk vor, weil ich glaube, es ist auch ein ziemlich elementares Ding, dass man das korrekt macht. Ich glaube, wenn man da was falsch einbaut, dann kann das auch ziemlich krumm irgendwann werden. Wir haben ja den Reifenaus- und Einbau auf dem Programm. Kennt man ja vom Kettespannen oder vom Bremsbeläge vielleicht mal wechseln oder so, dass man da an den entsprechenden Stellen mal auflockern muss. Was gibt's da zu beachten?
Also was Wichtigste ist vielleicht beim Radwechsel oder Rad-Ein- und Ausbauen, prinzipiell immer erst hinten aufbocken. Also ihr müsst erstmal beim Motorrad dafür gucken, dass er für hinten einen vernünftigen Aufbockständer hat. Also schauen, was die Schwinge hergibt. Wenn die Schwinge quasi Gewinde schon hat, wo man Bobbins, diese Heckständeraufnahmen reinschrauben kann, dann besorgt euch die. Wenn die Kohle knapp ist, dreht dann zumindest temporär einfach eine passende Metallschraube dann da rein mit dem richtigen Gewinde. Das könnt ihr dann auch nutzen, um praktisch eine U-Aufnahme von so einem Heckständer darunter zu stellen. Machen wir bei uns in der Werkstatt auch ganz oft. Und das reicht dann natürlich auch. Aber das Motorrad muss erstmal hinten satt auf diesen U-Aufnahmen liegen. Und wenn ihr das hinten so satt liegen habt, dann könnt ihr meist den Hinterreifen schon ganz gut ausbauen. Aber kommen wir nochmal zum Vorderreifen. Vorderreifen heißt auch, ihr braucht hinten eine gute Auflage und dann könnt ihr unter die Gabel vorne auch noch einen Vorderradständer, einen Gabelständer drunter bauen. Wenn ihr den nicht habt, geht im Zweifel auch ein Scherenwagenheber zum Beispiel, den ihr irgendwo unter dem Motor relativ weit vorne platziert. Da steht dann alles ein bisschen wackeliger, ist keine Empfehlung, ist nur so ein, zur Not kann man es halt auch so machen. Mhm. Geht natürlich mit dem Vorderradständer viel, viel feiner. Vorderrad ausbauen ist jetzt auch kein allzu großes Hexenwerk, sage ich mal. Oft ist es so, dass die Bremszangen runter müssen und die Bremszange, die meisten 125er haben ja nur eine, also sprich die beiden Schrauben lösen, ein bisschen an der Bremszange wackeln und dann vorsichtig nach hinten Richtung Felge rausziehen, ohne Kratzer an die Felge zu machen und das Ganze am besten mit einem Kabelbinder oder sowas irgendwo am Motorrad aufhängen. Wichtig dabei, beachten, nicht mehr die Bremse drücken, weil jetzt gibt es keinen Widerstand mehr und ihr würdet die Kolben immer weiter zueinander drücken. Im Zweifel können sogar die Kolben rausfallen und dann fließt die Bremsflüssigkeit raus und dann habt ihr richtig viel Arbeit. Also Bremse nicht mehr antatschen. Was dann ist, meist ist die Vorderradachse über 2 oder 4 Schrauben, auf beiden Seiten sind es 4, auf einer Seite sind es nur 2 Schrauben am Gabelfuß unten geklemmt an einer Seite. Die Klemmung muss natürlich gelöst werden und dann ist sie von einer Seite verschraubt, entweder direkt in der Gabel oder es gibt noch eine Mutter, die außen drauf sitzt, die losmachen, dann die Achse mit zarten Hammerschlägen und einem kleinen Keil raustreiben, wenn es nicht anders geht. Und wenn die Achse draußen ist, fällt das Vorderrad schon raus. Und umgekehrt ist es natürlich genauso. Achse wieder reinstecken, von der anderen Seite dann entsprechend kontern. Dafür braucht ihr auch einen Drehmomentschlüssel, weil die Vorderachse auch ein bestimmtes Drehmoment hat. Habt also die entsprechende Nuss braucht ihr. Sind wir bei dem Knarrenkasten, den ich vorhin angesprochen habe. Drehmoment anziehen, die Verschraubung an den Gabelfüßen wieder festmachen. Am besten, nachdem man die Gabel vorne 2, 3, 4 Mal durchgefedert hat, damit sich alles praktisch setzen kann. Dann vorne festschrauben, Bremszange wieder draufstecken, in Anführungszeichen. Und wenn ihr die Bremszange draufgesteckt habt, Bremshebel 2, 3 Mal betätigen, weil man meist die Bremskolben etwas zurückdrückt und dann ist etwas viel Luft drin, also etwas viel Luftspalt, in Anführungszeichen, zur Scheibe. So, und damit sich das wieder setzt, natürlich dann Bremse betätigen vorne, ganz, ganz wichtig, formlos fahren. Kleiner Trick doch noch dafür, sollten sich die Bremsbeläge, weil ihr doch zufällig mal auf die Bremse vorne getappt habt, ihr oder jemand anders natürlich, ist natürlich klar, euer bester Buddy oder so, etwas zu weit nach innen verschieben, könnt ihr sie mit einem Schraubendreher wieder leicht auseinanderhebeln. Schraubendreher haben aber harte Kanten, deswegen solltet ihr zum Beispiel vom Reifenflickzeug, so einen kleinen Reifenaufheber aus Plastik haben, könnt ihr den auch nehmen, um die Bremsbeläge wieder etwas auseinander zu drücken. Damit macht ihr keine Katscher oder Macken in den Bremsbelag und alles ist dann nachher wieder so tippitoppi wie vorher.
Genau, irgendwas mit Auflagefläche, so ein kleines Hölzchen oder sowas.
Genau. Auch. Genau, aber wie gesagt, so ein Reifenheber ist ein gutes Ding, weil aus Plastik, damit macht man nichts kaputt.
Stimmt.
Und die meisten haben so ein Fahrradflickzeug irgendwo rumfliegen und dann kann man das gut nehmen. Da gibt es natürlich auch entsprechende Bremskolben, Zurückdrückwerkzeuge oder Auseinanderpresswerkzeuge im Fahrrad- und Motorradbereich. Kann man sich kaufen, braucht man aber erst, wenn man da wirklich viel drin rumschraubt. So für einen Reifenwechsel nicht essentiell. Hinten wird es dann ein klein bisschen komplizierter, weil wir natürlich Kettenantrieb und Bremse haben und beides irgendwie immer so ein bisschen wegfahren will. Dazu gibt es meist hinten noch Lagerbuchsen, die man vorne leichter handeln kann. Hinten ist mal so, gerade beim Einfädeln, wieder Einbau irgendwie, ah, wie komme ich da rein? Aber ansonsten geht es eigentlich genauso wie vorne. Sprich, ich muss die Achse irgendwie lösen. Also sprich, da ist eine Verschraubung drauf, meist eine Mutter. Die Mutter muss ich einfach lösen. Wenn ich die Mutter abgenommen habe, kann ich die Achse zu einer Seite rausziehen. Wenn ich die Achse rausgezogen habe, fällt das Hinterrad, weil es ja auf dem Ständer etwas angehoben ist, nach unten. Ich muss dann praktisch die Kette über das Kettenrad ziehen. Und wenn es nach unten gefallen ist, hat sich meist auch schon die Bremse gelöst. Und ich kann das Hinterrad dann mit ein bisschen Schrägstellung relativ problemlos, häufig relativ problemlos nach hinten aus der Schwinge rausziehen und dann zum Beispiel zum Reifenwechsel irgendwo hinbringen. Mhm. Einbau natürlich genau umgekehrt. Beim Einbau ist es immer ganz cool, wenn man vielleicht eine zweite Hand einer zweiten Person hat oder wenn man das Hinterrad so ein bisschen unterbaut, damit quasi die Achse oder der Durchlass des Hinterrades für die Achse auf einer Höhe ist mit den Kettenspannern, weil da tut man sich deutlich leichter, die Achse nachher wieder einzufädeln. Weil sonst muss man das komplette Hinterrad mit einer Hand hochhalten und dann noch von der Seite die Achse reinschieben und noch dafür sorgen, dass keine Hülsen-Distanzbuchsen rausfallen und noch dafür sorgen, dass man die Kette wieder übers Kettenblatt kriegt und noch dafür sorgen, dass natürlich auch die Hinterradbremse wieder um die Scheibe drum zugreift. Je nach Motorrad und Baubreite des Hinterreifens geht das meistens saugend, schmatzend oder so, dass man einfach die ganze Karre im Neckar versenken möchte. Es ist unterschiedlich, es gibt dafür keine Patentlösung. Manche Bikes sind einfach so, dass du denkst, ich zünd dich gleich an. Und manche sind einfach so, dass es ist boah, hat das gut funktioniert. Und ich sage auch gleich, manchmal ist es so bei einem demselben Fahrzeug, da haut es beim ersten Mal hin und ihr denkt euch so, das kann doch gar nicht sein. Und beim nächsten Mal hängt ihr da wieder eine halbe Stunde, habt euch die Fingerkuppen aufgerissen und verflucht die ganze Karre. Also es kommt vor, deswegen versucht es euch so einfach wie möglich zu machen. Also neben dem Knarrenkasten hier meine Empfehlung, Hinterradeinbau, ein paar flache Holzstückchen, um den Hinterreifen einfach auf Achsniveau hochzuheben, weil das macht es dann oft schon sehr viel einfacher, wenn ihr alleine schraubt.
Mhm. Schon mal Erfahrungen damit gehabt bei 125ern oder eigentlich ist ja relativ ähnlich bei...
Genau, bei also wie gesagt, bei 125ern ist der große, große Vorteil, dass die ja relativ schmale Hinterreifen haben. Ja. Im Vergleich zum Beispiel, wenn ihr jetzt so eine S1000RR nimmst, die hat einen 6 Zoll Felge hinten und 190 oder 200er Reifen drauf. Sprich, die füllt natürlich mit dem Reifen schon die Schwinge super breit aus. Dann ist es halt ganz oft so, dass wenn du den Reifen dann nach hinten ziehen willst, dann hast du ja noch den Kettenschutz meist montiert, der sozusagen zwischen oberhalb der Schwinge bei der Kette sitzt. Und wenn du den Reifen rausziehen willst, dann stößt der Reifen gegen den Kettenschutz. Dann verkeilt sich das Kettenrad irgendwie natürlich noch unglücklich und dann hängst du noch auf der Hinterradbremse. Und das ist dann echt so ein Spiel, wo du denkst, so, oh, so schräg stellen, damit du das an der hinteren Bremse vorbeikriegst oder die Hinterbremse erst aus der Verankerung lösen, weil die ist meist auch irgendwie hinten noch an der Schwinge gehalten. Mhm. Und ja, bei schmaleren Reifen ist es meistens immer sehr viel einfacher. Deswegen als 125er Fahrer ist natürlich so, oder Fahrerin, die Schwinge an sich ist auch ein bisschen schmaler, natürlich. Aber ihr habt im Verhältnis meist mehr Platz und von daher ist das relativ, sage ich mal, einfach zu machen. Wie gesagt, viele Motorräder meiner Meinung nach werden so konstruiert, dass man die leicht zusammenbauen kann. Vom Auseinanderbauen hat keiner gesprochen.
Ah,
aber egal. Aber es ist machbar und vom Werkzeug, und darum geht es ja in dieser 125er Champs-Folge, kommt ja auch da mit relativ wenig wieder aus. Also Bremsbeläge auseinanderdrücken, genauso wie vorne. Ein Plastikreifenheber aus dem Fahrradbereich oder zur Not auch ein entsprechender Schraubendreher. Ihr braucht einen Knarrenkasten und natürlich ein bisschen Geduld. Und wenn ihr das richtig gut machen wollt, auch die Hinterradachse wird mit einem bestimmten Drehmoment festgezogen. Da entsprechend natürlich auch ein Drehmomentschlüssel. Und ganz wichtig dabei, wenn ihr die Kettenspanner nicht verstellt, sind sie natürlich auch noch nach dem Hinterrad-Ein- und Ausbau immer noch richtig eingestellt. Also da müsst ihr jetzt nicht drauf achten, wie beim Vorderrad, dass ihr nochmal die Gabel durchfedert und so weiter, bevor ihr alles festzieht, sondern da ist es so, wenn die Kettenspanner drin sitzen und richtig sind, könnt ihr sie so lassen und könnt die Achse gleich richtig festziehen. Mhm. Kleiner als Trick noch dabei, damit die Hinterradachse bzw. die Kettenspannerstücke auch wirklich mit Druck auf dem Kettenspanner an beiden Seiten liegen, ihr also da praktisch die Achse nicht schräg einbaut. Wenn ihr die Hinterradachse festzieht, spannt ein Schraubendreher oder einen ähnlich stabilen Gegenstand ein bisschen zwischen Kettenrad und Kette. Dadurch gibt ihr quasi Druck auf die Kette und das zieht das Ganze drum aus Hinterrad und allem anderen ein bisschen nach vorne. Und dann habt ihr praktisch den Druck auf den Kettenspannern und habt es seit Anliegen und das kann nichts schräg reinkommen.
Hm, verstehe. Ja. Gut, Lifehack, muss ich mir merken.
Lifehack, ja, ich kann es dir auch gerne mal zeigen.
Also. Ja, gerne doch. Ja. Genau, Drehmomentschlüssel benutzen auf jeden Fall. Da keine Gefangenen machen, beachtet sein Lifehack. Und ja, mit Kette spannen ist es dann quasi same procedure.
Genau, Kette spannen ist praktisch gleiche Baustelle, Hinterradständer. So, ganz, ganz wichtig.
Ja.
Und dann müsst ihr die Hinterradachse jetzt nicht komplett losschrauben, sondern reicht meist so ein Lösen um, sag ich mal, eine halbe Umdrehung oder eine Dreiviertel bis eine Umdrehung. Viel mehr braucht es eigentlich gar nicht. Und dann müsst ihr halt gucken, wie euer Kettenspanner hinten in der Schwinge aufgebaut ist. Es gibt so Sachen, da sind zwei Zehner, sechs ganz drin, müsst ihr einfach mit dem Gabelschlüssel reingreifen und den einen lösen und dann der eine ist praktisch nur zum Kontern, der andere ist zum Spannen. Ihr habt da meist Markierungen hinten im Kettenspanner drin. Da müsst ihr ein bisschen gucken, ob die wirklich so richtig genau sind, weil die Prägung ist halt nicht auf ein Zehntel Millimeter. Mhm. Weil ihr müsst natürlich beide Enden gleich spannen. Also die Kette sollte in beiden Schwingenenden gleich nach hinten wandern, damit die Achse halt gerade drin sitzt. Kettenspannung unbedingt gucken, was wird vom Handbuch vorgegeben. Enduro Supermotors haben mehr Federweg, da meist auch einen größeren Kettendurchhang. Naked Bikes ein bisschen weniger. Da ist jetzt schwierig, direkt einen Tipp zu geben, was der perfekte Wert ist. Und prüft den Kettendurchhang an mehreren Stellen. Dafür reicht ein bei ausgeschaltetem Motor natürlich, also nie diese Arbeiten machen, wenn der Motor läuft oder ein Gang drin ist und so weiter, sondern einfach ausgeschalteter Motor natürlich. Prüft den Kettendurchhang an mehreren Stellen, weil sich die Kette oft ungleichmäßig lenkt, und dann einfach die Kette so lang spannen, bis sie an der strammsten Stelle vom Kettendurchhang quasi auf das Idealmaß eingestellt ist. Und dann das Ganze wieder festziehen und fertig. Wenn ihr jetzt keine, es gibt so Profi-Werkzeuge mit dem Laser, wo ihr dann genau gucken könnt, ob der Laser quasi auf der Kette gerade nach vorne Richtung Ritzel läuft. So könnt ihr natürlich auch feststellen, ob alles gerade ist. In den meisten Fällen reicht aber auch so per Augenmaß zu gucken, weil da sieht man auch schon, ob die Kette irgendwie einen leichten Bogen macht, ob irgendwelche Kettenglieder schräg laufen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann einfach alles so wieder festziehen und ihr seid schon fertig damit.
Das ist sehr cool. Gibt es auch so, gibt es nicht so Nachrüstschnellspanner oder sowas? Hast du da Erfahrungen mit?
Ja, es gibt natürlich so coole Sachen von Gilles Tooling zum Beispiel aus Luxemburg oder ähnlichem, die dafür sorgen, dass das Ganze halt wie in so einem Parallelogramm auf jeden Fall nach hinten verschoben wird. Aber ich sag mal so, vom Prozedere, was du machen musst, du musst immer beide Seiten verstellen, Anführungszeichen. Ja, und da musst du dann immer darauf achten, dass du beides gleichmäßig machst. Also, und ob sich dann halt so ein, sage ich mal, Kettenspanner, so was denn überhaupt gibt für den 125er, für 150 und mehr Euro lohnt, ich weiß nicht, würde ich lieber ins Tanken investieren.
Ja, oder in einen schönen neuen Knarrenkasten oder so.
Oder in einen schönen neuen Knarrenkasten, den man dann natürlich auch jenseits von der 125er locker weiter nutzen kann, klar.
Genau, ja. Kette spannen, kurz um das abzuschließen, wie bei Vielfahrern kann es ja schon deutlich auch häufiger mal in der Saison passieren, dass die Kette dann wieder ordentlich durchhängt. Wie oft gibt es da so eine Faustregel pro Kilometer oder Gefühl immer regelmäßig also, checken und dann gucken, oder?
Genau. Also erfahrungsmäßig ist es so, wenn so eine Kette am Ende ihrer Lebenszeit ankommt, dann lenkt sie sich irgendwann deutlich schneller. So, aber ich sag mal so, bei 125ern reden wir über 15 PS Motorräder, je nachdem, was für eine Kette die drauf haben, also von der Breite, ob es eine 520er oder 525er ist, die vernünftig mit Dichtringen ausgerüstet ist, sollten die im Regelfall lässig 15, 20, 25.000 Kilometer halten. Also das heißt, jedes zweite, dritte, wahrscheinlich auch vierte Mal Kettenfett auftragen, Kettenspray auftragen, guckt ihr einfach mal nach dem Durchhang. Und wenn ihr da feststellt, ui, das ist aber jetzt ganz schön viel, dann würde ich einfach mal gucken, dass ich nachspanne. Aber das ist jetzt keine Aufgabe, die man alle 500 Kilometer machen muss, sondern da reichen natürlich, ich sag mal, alle 1000, 1500 maximal. Und ihr könnt es auch auf die Quick and Dirty Aktion machen. Ihr setzt euch auf euer Motorrad drauf, sozusagen, dass die Schwinge auch eingefedert ist und fühlt dann unterhalb von der Schwinge am Kettentrumm, wie viel Spiel da drauf ist. Und da muss halt praktisch, wenn es eingefedert ist, immer noch ein bisschen Spiel zu fühlen sein. Wäre natürlich an der Position, wenn ihr die Schwinge belastet durch euer Gewicht und ihr könnt dann quasi die Kette bis zur Schwinge hochdrücken, ja, dann würde ich sagen, hey, da würde ich mal beigehen. Weil, und das muss man auch sagen, die Kette kann dann auch, wenn sie zu lang ist, vom Kettenrad oder vom Ritzel abspringen. Und das ist dann meist eine dürfere Sache, als einmal nachzuspannen.
Das wird dann unter Umständen auch sehr, sehr teuer, ja. Und meistens macht sich so eine lockere Kette ja auch akustisch, wenn man genau hinhört, ab und an dann auch bekannt.
Also rasselt und scheppert dann doch mehr, als wenn sie vernünftig gespannt
genau,
ist.
Genau, ja. Also wenn euer Motorrad übermäßig rumklackert, dann könnte das vielleicht an einer zu lockeren Kette liegen. So, wir haben noch einen Tagesordnungspunkt.
Ja.
Luftfilter.
Hast du schon mal gemacht?
Habe ich noch nicht gemacht. Doch, habe ich schon mal gemacht. Ja, bei der Honda habe ich es schon mal gemacht. Ja. Ist keine 125er. Aber das ist ja ein relativ einfaches Prozedere. Kommt drauf an natürlich, wo der Luftfilter liegt bei eurem Motorrad, wa?
Genau, das ist genau das, was es so kompliziert macht, weil Luftfilter wechseln ist in den meisten Fällen Plug and Play.
Ja.
Du hast einen Luftfilter, der irgendwo in einem Gehäuse gesichert ist. Ja, das ist ein Schaumstoffelement oder ein Papierelement oder sonst irgendwas, mir ist nur kein Luftfilter untergekommen, der nicht einfach so rein und wieder rausgenommen werden konnte. Es gab es schon bei der DRZ 400, war es so, da war so ein Haltebügel noch drüber aus Metall, den musste man zur Seite drücken und das war es dann halt. Aber prinzipiell, der Luftfilter an sich sitzt eigentlich immer irgendwo nur drin und kann so raus und reingenommen werden. Der spannende Teil, Moritz hat es gerade schon gesagt, wie da hinkommt, wo sitzt der Luftfilter? Meist unterhalb des Tanks oder in vielen Fällen, aber nicht immer. Und dann ist die Frage, wie komme ich da hin? Tank hochklappen, muss ich das, ja oder nein? Da muss man halt schauen, wie geht das? dahin zu schrauben, ist halt dann schon ein bisschen schwieriger. Mhm. Und da muss man das Luftfiltergehäuse im Regelfall noch öffnen. Es gibt Motorräder, da ist ein Schnellverschluss dran, ist bei Enduros ab und zu so, ist das easy peasy, braucht man gar kein Werkzeug. Wenn man halt einen Luftfilterkasten hat, dann ist es so, dass es dieser Luftfilterkasten quasi aus einem Grundelement am Deckel besteht und der Deckel muss abgenommen werden. Und der Deckel, das sind 2 bis 10 Schrauben im Regelfall. Und das kann wieder alles sein. Das kann ein Imbus sein, das kann ein Torx sein, das kann aber auch ein Sechskant oder es kann auch ein Kreuzschlitz oder Schlitz sein. Mhm. Also sprich, das sind keine großen Schrauben, die da sitzen, sondern einfach, relativ kleine Schrauben, die einen Deckel halten. Aber die Schrauben muss man halt alle losmachen, losdrehen. Und wenn man den hat, kann man den Deckel abnehmen. Und wenn man den Deckel abgenommen hat, nimmt man Luftfilter einfach raus, packt ihn dann wieder rein, macht den Deckel wieder drauf, schraubt die Schrauben wieder fest. Etwas handfest reicht schon, da gibt es jetzt keinen Drehmoment oder sowas und klappt den Tank wieder zurück und ist fertig. Super, super einfache Arbeit, kann jeder Einsteiger machen. Das Einzige, woran man scheitern könnte, ist, wie komme ich zum Luftfilter hin? Mhm. So, weil das ist so, der Weg zum Ziel ist das Komplizierte. Der ist auch nicht mit speziellem Werkzeug meistens gepflastert, sondern ist einfach nur so, ist es easy peasy. Es gibt Motorräder, wo es easy peasy ist, wo man gar kein Werkzeug braucht. Es gibt Motorräder, wo man denkt, Alter, ich muss das halbe Motorrad auseinanderschrauben, nur um so einen fucking Luftfilter zu wechseln. Mhm. So, also da auch einfach gucken, zur Not bei YouTube mal bei euch schauen oder sowas, ob es für euer Bike sowas gibt. Und dann ist es prinzipiell eine Arbeit, wenn das ein einfacher Weg ist, wie wirklich jeder Anfänger mit 2 vernünftigen Schrauberhänden auch hinbekommt, ohne Probleme.
Genau, gleiches Spiel gilt ja fast für die Zündkerzen, also bei 125ern.
Ja.
Ist ja auch ziemlich Plug-and-Play, kommt natürlich jetzt auch wieder drauf an, wo ist die verbaut. Bei so einem Einzylinder kommt man ja meistens relativ gut dran, natürlich nicht bei jedem, aber
genau, und da ist auch die Frage so ein bisschen immer so, sitzt die Zündkerze direkt oben im Motordeckel? Dann ist ab und zu ein bisschen tricky.
Ja.
Oft sind sie aber auch schon seitlich verbaut. Dann ist es natürlich viel, viel einfacher.
Genau.
Auch da nun die Frage, habe ich ein voll verkleidetes Motorrad, dann ist die Zündkerze natürlich irgendwo versteckt. Also auch da wieder mehr Vorschraubarbeit. Für die Zündkerze an sich, es gibt ja meist ein Bordwerkzeug und in den ganzen Bordwerkzeugen, so die ich so kenne, zumindest von den normalen Fahrzeugen, KTM ist zum Beispiel oft sehr umfangreich ausgestattet, ist ein passender Zündkerzenschlüssel mit dabei. Das heißt, ein Schlüssel, ziemlich lang meistens, oben beim Sechskant, in dem ihr das Zündkerzenloch reinkommt, ihr müsst vorher einfach nur den Stecker abziehen, der ist wirklich nur gesteckt, auch wenn es ein bisschen hakeliger ist, einfach nur rausziehen. Dann kommt ihr unten an die Zündkerze, den Zündkerzenschlüssel, was für ein Wort, raufstecken mit einem passenden Ringschlüssel, Gabelschlüssel oder mit der Nuss oder so, Knarre einfach oben drauf und natürlich losschrauben. Bei der neuen Zündkerze, beim Einbau genau andersrum, nur wichtig, das Gewinde der Zündkerze vorher ein bisschen mit Keramikpaste oder ähnlichem einschmieren, damit die praktisch an dieser Stelle, die super, super heiß wird, nicht festbackt im Motor, ganz wichtig. Und dann halt gucken, was es für eine Vorgabe gibt, um eure Zündkerze festzuschrauben. Auch da ist nicht so, ey, ich knall die mal voll an, sondern dafür gibt es je nach Hersteller verschiedene Vorgaben. Manche sagen irgendwie fest und dann noch eine halbe Umdrehung und dann wieder eine Umdrehung lösen oder ähnliches halt. Das ist unterschiedlich, da einfach gucken, aber das ist auch eine Verbindung, die wird nicht auf Däubel komm raus angezogen, sondern auch da gibt es Vorgaben.
Ich wollte gerade fragen, ist das Gewinde auch härter als das Gehäuse, wie beim Öl?
Ja, irgendwas geht auf jeden Fall nachher kaputt und das ist halt doof. Ne? Mhm. Also unser Zündkerzengewinde sitzt ziemlich tief drin und geht auch auf Motor. Also sprich, wenn ihr da ein Gewinde nachschneiden wolltet, bei Motor würden halt die Späne in den Motor reinfallen, findet der scheiße. So, und dann, ne, deswegen vorher einfach ein bisschen Vorsicht walten lassen, um hinterher mehr Spaß zu haben.
Mhm. Verstehe. Ja, das wären doch so die üblichen verdächtigen, genau, Schrauberkenntnisse, die man auf jeden Fall für seine 125er auch easy anwenden kann. Gibt's was, wo du sagst, da sollte man definitiv besser den Profi ranlassen, vor allem wenn man wenig Erfahrung hat?
Prinzipiell sollte man bei allem den Profi ranlassen, wenn man es sich nicht zutraut. Also es ist so, wir wollen hier keinen dazu ermutigen, Sachen zu machen, ja, wo ihr denkt, oh, das ist mir eine Nummer zu heiß. Ich würde immer beim Thema Bremsen mit Zurückhaltung operieren. Ist jetzt auch kein Hexenwerk, Bremsbeläge zu wechseln, zum Beispiel. Mhm. Allerdings ist es so, wenn man da etwas falsch macht, ist es halt ein extrem sicherheitsrelevantes Bauteil und da kann es arg wehtun. Also Bremsbeläge, die man zum Beispiel verkehrt rum einbaut, wo Metall auf Metall schleift, die bremsen einfach nicht. So, kann aber passieren. Und so, aber so ist es bei allen Sachen. Also wir wollen jetzt nicht generell dazu ermuntern, Sachen unbedingt selbst zu machen, wenn man denkt, oh, eigentlich kriege ich nicht mal einen Nagel in die Wand, aber das kann ich natürlich schon, sondern einfach nur sagen, hey, das sind so Arbeiten gewesen, die wir euch jetzt vorgestellt haben, die bekommt man eigentlich mit kleinem Equipment hin. Und wenn ihr irgendwas am Motorrad machen wollt, dann braucht ihr halt ein bisschen Werkzeug, Ausrüstung. So. Und dann, das sollte ein bisschen mehr sein als der Grabbel-Knarrenkasten aus dem Supermarkt oder so. Empfehlung ist zum Beispiel, ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt so einen 3/8 Zoll Knarrenkasten von Tante Luise. Gibt es natürlich auch bei Polo zu kaufen oder sowas. Die gibt es auch oft im Angebot. Schraube ich selbst mit, hat mir schon viele gute Dienste erwiesen. Da sind auch dann gleich Torx-Einsätze mit bei. Da sind schon Immus-Einsätze mit bei. Also seid ihr, sag ich mal, von Nussgröße 8 bis Nussgröße 24 ist meiner, glaube ich, super gut aufgestellt. Ist jetzt kein High-Quality-Zeug, aber damit macht ihr einfach viele Arbeiten erstmal nichts verkehrt, weil wir reden immer noch über einen Hobbybereich und nicht über einen Werkstattbereich, wo ich jeden Tag irgendwie rumschraube. Andere Marke, Proxon, kann man auch empfehlenswert sagen, kauft das, macht ihr nichts verkehrt. Nüsse würde ich sagen, ich habe es gerade gesagt, 8 bis 24 ist so eine Standardauswahl. Da seid ihr super gut mit aufgestellt. Das reicht eigentlich für vieles. Wenn ihr, je nachdem, was für an der Vorderradachse oder an der Hinterradachse für Nüsse sitzen, braucht man ab und zu 27er, 30er oder 32er. Die kann man sich aber auch einzeln nachkaufen. Mhm. Also auch kein Hexenwerk oder sowas. Schlitzschraubendreher haben wir gesagt, klein, groß. Kreuzschlitz, klein, groß, Imbus und Torx-Schlüssel, sozusagen die abgewinkelten 90-Grad-Dinger, würde ich mir auch anschaffen. Und dann seid ihr schon mit vielen, wie einem kleinen Seitenschneider, einer Schere und einem Messer und einem kleinen Hammer, super gut aufgestellt. Also das ist schon das, was ihr so als Basisausrüstung braucht. Und wenn ihr das habt, könnt ihr diese Sachen, die wir heute beschrieben haben, wie Austausch, Bremskupplungshebel, wie Ölwechsel, Verkleidung, Reifen ein- und ausbauen, Kette spannen, Luftfilter wechseln, Zündkerzen wechseln, könnt ihr damit easy peasy machen, wenn ihr euch das zutraut. Aber das ist so das, dieses Grundfundament, was man braucht, was man sich natürlich auch gut mal zum Geburtstag, zu Weihnachten, zum Namenstag, I don't know, schenken lassen kann und was ihr natürlich auch dann für andere Schrauberarbeiten gut nutzen könnt.
Genau, ich wollte sagen, das ist ja ein relativ langjähriges Invest, was man da macht. Man kann sich viel, viel Geld sparen, wenn man einige Sachen selber macht. Und genau, natürlich bringt es euch auch für eure weiteren Motorräder dann was, wenn ihr da entsprechendes Werkzeug und Know-how habt. Speaking of Know-how, kurzer Exkurs noch, wie man sich denn so ein Wissen anlegt, wenn man jetzt keinen Jens gegenüber sich hat oder keinen Jens auf Abruf hat. Es gibt ja verschiedene Tutorials auf diversen Online-Plattformen. Da kann ich zum Beispiel die Tante Louis Schrauber-Tipps sehr empfehlen. Da gibt es ein paar coole Tutorials, aber auch 1000 PS. Oder der Herr gute Ralf Petersen, müsst ihr mal auf YouTube gucken. Der hat da auch ein paar sehr, sehr sehenswerte Tutorials. Der hat nicht nur Tutorials. Der Herr Ralf Petersen, der bietet sogar sogenannte Schrauberkurse für Einsteiger an. Das sind meistens ein- bis zweitägige Kurse, dann eben vor Ort in Nordrhein-Westfalen an der TU Duisburg. Und da wird euch dann eben live am Motorrad von einem Experten quasi alles gezeigt, was man so selber machen kann. Ich glaube, es ist zwar für Einsteiger, aber da wird dann auch relativ tief ins Detail gegangen. Also da bewegt man sich jetzt nicht bei unseren üblichen Wartungsarbeiten, die wir beschrieben haben, sondern auch bei durchaus anspruchsvolleren Arbeiten. Also wenn ihr da Interesse habt und da wirklich ein bisschen mehr Know-how euch auch live vor Ort und in der Praxis aneignen wollt, ohne dass ihr jetzt vielleicht euer eigenes Material schändet, würde ich jetzt mal so sagen, dann ist es vielleicht eine Option für euch. Die gehen meistens 2 Tage lang, insgesamt 9 Stunden, also so pro Tag 4,5 Stunden ungefähr, kosten 68 Euro. Also durchaus auch eine Möglichkeit, sich da weiteres Wissen anzueignen. Ich habe auch ein bisschen geguckt nach Lehrbüchern und Literatur, aber da ist an moderner Literatur relativ wenig verfügbar. Ich glaube, das interessiert uns 125er-Fahrer jetzt auch relativ wenig.
Ja gut, aber man muss natürlich sagen, dass so Sachen wie Kette spannen, ja, oder Hinterrad ein- und ausbauen sich jetzt seit 20 Jahren nicht geändert hat.
Das stimmt, ja.
Also wenn ihr da was Älteres habt, oder dann könnt ihr das natürlich nutzen. Es gibt zu ganz vielen Motorrädern auch direkte Anleitungen, die man kaufen kann.
Ja.
Also auch da wird vieles beschrieben. YouTube ist ein gutes Beispiel, da kann man auch ganz viel nachgucken. Von daher, traut euch ruhig, überfordert euch aber nicht, aber so ein bisschen selbst schrauben, selbst mit eigenem Werkzeug mal was machen, ist halt auch ein guter Weg, das eigene Bike oder die eigene 125er besser zu verstehen,
ja,
vielleicht so eine tiefere Beziehung auch aufzubauen, gerade vor dem Hintergrund, dass wenn dann was Größeres ist, zum Beispiel in der Werkstatt, dass ihr dann nicht da steht und euch irgendwie alles sozusagen erklären lassen müsst und auch sagen können, hier, da und da, Bremsschläge habe ich schon mal gecheckt, müssten mal gewechselt werden. Oder Kette habe ich jetzt schon viermal gespannt. Wahrscheinlich ist die runter und so weiter. Dann habt ihr ein ganz anderes Standing und habt natürlich auch ein anderes Selbstbewusstsein und kennt euch natürlich auch mit der Materie viel besser aus. Also es ist einfach sowas, wo ihr euch dann mit der eigenen 125er mehr auseinandergesetzt habt und dann natürlich auch eine ganz andere Beziehung dazu habt, im Sinne von, ey, ich verstehe, wie das funktioniert, ich habe auch Ahnung davon. Also von daher, für mich ganz essentiell, mittlerweile schraube ich sogar mehr, als ich fahre, so zumindest privat. Aber das ist ein anderes Thema. Von daher würde ich sagen, Moritz, wünschen wir unseren Zuhörern und ZuhörerInnen natürlich jetzt viel Spaß beim Ausprobieren.
Genau.
Würde ich sagen, euch,
nach Fest kommt ab.
Genau, nach Fest kommt ab. Vergesst das bitte nie. Deswegen Drehmomentschlüssel auch ganz wichtig. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Tipps mit auf den 125er-Weg geben.
Genau.
Und würden uns freuen, wenn wir uns zur nächsten 125er-Champs-Podcast-Folge, dann Folge 27, wiederhören. Bis dahin sage ich vielen, vielen Dank an Moritz fürs Mitmachen.
Vielen, vielen Dank für deine Expertise.
Und bei euch natürlich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Macht es gut, frohes Schrauben.
Ja, ciao und tschüss.